wenn ich den Weg geschafft habe, kann ich immer gucken, was habe ich noch für Weg vor mir und mich dafür furchtbar aufregen und anstrengen und sagen, wie doof das alles ist. Ich kann aber auch mal zurückgucken und sagen, guck mal, vor 15 Jahren war das einfach eine völlig andere Nummer, bis ich einen Daten-Use-Case machen konnte.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Laura Hinsch. Sie ist Seniorberaterin für KI und Big Data bei der Deutschen Bahn, genauer gesagt bei DB System. Wir sprechen vor allem über die Datenstrategie bei der Bahn, die mit dem Slogan "Mach aus Daten Taten" recht gut beschrieben werden kann. Dahinter steckt natürlich einiges in Hinsicht auf Datenbewusstsein, Datenkultur, aber auch der Frage eben, wie konkret auch das Handeln und die Veränderung in Prozessen erreicht werden kann auf Basis von Daten. Auf dem Weg dahin gibt es natürlich einige Aufgaben zu erledigen im Sinne von Governance, Datenqualität und anderen Dingen, die wir alle besprechen werden. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Laura.
Hallo Carsten.
Schön, dass du in meinem Podcast bist. Laura, wir konnten ja von dir schon ein bisschen was hören auf unserer Konferenz The Heart of Data Mesh and Data Fabric und darauf würde ich gerne aufbauen, denn du hast uns da wirklich tolle Einblicke gegeben in das ganze Thema so Daten, Organisation, aber auch schon Berührungspunkte zum Thema Datenkultur. Und deshalb dachte ich mir, es wäre toll, wenn wir das hier unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern auch nochmal ein bisschen näher bringen können und vielleicht sogar ein bisschen ausführlicher besprechen können. Lass uns doch gleich mal loslegen, indem du uns ein bisschen Kontext gibst. Vielleicht kannst du es ein bisschen erklären, wie sieht bei so einem Riesenladen wie der Bahn eigentlich eine Datenorganisation aus?
Vielfältig. Erstmal, denn es gibt, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht nur eine Datenorganisation, sondern so viel, wie es Unterorganisationen im Konzern gibt. Denn es gibt ja nicht die Deutsche Bahn, es ist einfach ein Konzern aus ganz, ganz vielen kleinen Teilen. Da gibt es sowohl von unten aufgewachsen Datenorganisationen, die einfach historisch kommen aus Menschen, die sich mit Daten beschäftigen und sagen, das muss besser gehen, up-to-date waren, Sachen geschaffen haben, als auch dann natürlich top-down aus dem Konzern heraus, der sagt, hier Daten, da ist ein Governance-Thema dran, das machen wir zentral, da geben wir zentrale Vorgaben, gab es eine Datenstrategie, die dann natürlich dazu geführt hat, wie die Datenorganisation heute ist, die wahrscheinlich in allen anderen Unternehmen auch so ist, mit einem Data Office, mit einem Data Officer und den entsprechenden Hilfspersonen, Data Stewards und Data Ownern und so weiter und so weiter. Die von oben einheitlich für den ganzen Konzern, es einfach eine Rahmenrichtlinie gibt, so soll die sein, die dann untersetzt sind in den Konzernteilen. Aber es ist vielfältig und ich würde es so wahnsinnig gern malen, weil gemalt versteht Mensch das sofort und sprechen ist immer so ein bisschen schwierig davon, aber das kriegen wir auch hin.
Absolut, genau. Fangen wir vielleicht mal mit der Strategie an. Kannst du kurz zusammenfassen, was die für Ziele hat oder wie die letztendlich auch aufgebaut ist?
Ich fange mal damit an, dass es zwei Stufen gab. Also angefangen haben wir das konzernweit zu stricken 2018. Da haben wir da eine Datenstrategie geschaffen, die wir dann 2020 verabschiedet haben. Die hier hatte eine Überschrift Mehrwert durch Daten und KI. Der große, große Teil davon war, wir machen freie Datenteilung im Konzern, sodass das Aufbrechen von Silos ein Thema war. Also wir haben Daten nicht mehr in einzelnen Bereichen und die darf niemand anderes haben, sondern wir teilen die Daten, um eben zusammen daraus Mehrwert generieren zu können. Dafür braucht man natürlich auch noch den anderen Teil Datenqualität und Datenverfügbarkeit, also Zugänge zu Daten. Und dann gab es auch noch ganz viele weitere, also letztlich so fünf kleine Säulen, die ich genauer auch in dem Vortrag ja erläutert habe. Ich glaube, das führt jetzt zu weit, wenn ich das nachhole, weil das auf der Tonspur wirklich ein bisschen schwer ist zu verstehen mit den fünf Teilen. Aber das war quasi die erste Stufe, Mehrwert durch Daten und KI. Wir wollen freien Zugang zu Daten im Konzern haben. Ich muss nicht mehr betteln und begründen, warum ich die Daten haben darf, sondern ich muss erklären, warum Daten vielleicht doch so sensibel sind, dass sie nicht geteilt werden können. Und dann kam in der zweiten Stufe, okay, wir wollen die Daten nicht nur haben und teilen um des Teilens Willens, sondern wir wollen da auch wirklich was mit schaffen, mach aus Daten Taten. Da geht es dann weiter auch wieder über das Aufbrechen von Silos, über die Datenqualität und eben auch, um wirklich Use Cases umzusetzen und Dinge, Datenmehrwert zu schaffen, konkret in den Geschäftsprozessen und sogar auch über verschiedene Geschäftsprozesse hinweg mit gleichen oder ähnlichen Daten.
Spannend. Also dieses ganze Thema Verfügbarkeit, Zugänglichkeit von Daten wird ja immer wieder als eine der absoluten Schlüsselkomponenten auch von der Datenkultur verstanden, weil wenn ich gar nicht auf Daten zugreifen darf, ja, wie soll ich da irgendwie eine Kultur entwickeln, mhm, Daten besser zu nutzen? Wenn ich das jetzt also richtig verstehe, ist das sozusagen top-down vorgegeben worden. Da wurde also jetzt gesagt, ihr müsst alle Daten teilen. Könntest du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Weil das klingt zu einfach, um dass es wirklich so gut funktioniert hat.
Ja, also in der Praxis ist natürlich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis immer größer als in der Theorie. Das wissen wir auch alle. Und ja, es war ein Konzernvorstandsbeschluss. Ihr müsst jetzt Daten teilen. Ihr dürft jetzt nicht mehr sagen, ist meins, darf ich, gebe ich dir nicht her. Was ein bisschen flapsig gesagt ist. Aber letztlich, das war wirklich so ein, ich bin selbst immer noch ganz überrascht davon, dass es so einen riesen Ausschlag hat, nur dass jemand gesagt hat, hier, wir müssen die jetzt aber teilen. Und das jetzt immer noch natürlich in der Praxis teilweise schwer ist, an Daten ranzukommen, weil sie aus den Daten, aus den Systemen nicht rauskommen oder weil die Menschen es halt vielleicht doch nicht wollen. Aber gerade für diesen kulturellen Umschwung war das wahnsinnig wichtig, dieses, wir wollen das im Konzern. Und es können Einzelne noch dann das irgendwie doch nicht wollen oder irgendwelche Stellvertreterargumente vorschieben oder auch tatsächliche Gründe haben, warum Daten nicht geteilt werden können natürlich. Und es ist aber viel, viel leichter zu sagen, ich komme an die Daten ran, weil ich eben dieses Backup habe, wenn ich am Daten frage.
Du hast gerade das Wort Umschwung gesagt. Also du sagst, das hat funktioniert. Also es gab jetzt wirklich dann eine deutlich höhere Offenheit und Zugänglichkeit von Daten?
Aus meiner Perspektive ja. Also es ist immer noch, man kann ja immer gucken, wenn ich einen Weg geschafft habe, kann ich immer gucken, was habe ich noch für Weg vor mir und mich dafür furchtbar aufregen und anstrengen und sagen, wie doof das alles ist. Ich kann aber auch mal zurückgucken und sagen, guck mal, vor 15 Jahren war das einfach eine völlig andere Nummer, bis ich einen Daten-Use-Case machen konnte. Und das ist nicht nur, dass das eine ist, dass ich kriege die dann. Und der Schritt davor ist ja auch wirklich relevant, damit ich muss ja überhaupt wissen, dass es die Daten gibt und wen ich fragen kann. Bei wem ich dann sagen kann, hier, wie können wir das denn jetzt hinkriegen? Prinzipiell ist ja Datenteilung angesagt. Wie sind die Daten denn bei dir? In welchem Format könnten wir dir denn teilen? Was muss ich denn wissen? Welchen Auszug brauche ich denn davon?
Ja, und das ist ja immer Aufwand für denjenigen, der teilen muss. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja. Also es ist immer Aufwand für den Menschen, die Daten teilen müssen. Das sind auch Aufwände, die dürfen auch immer noch verrechnet werden. Es gab vor diesem Entschluss auch innerhalb des Konzerns noch, wir verdienen aneinander an den Aufwänden, die wir haben. Also wir stellen nicht nur die Aufwände in Rechnung, sondern wir verdienen auch daran, was von außen betrachtet ein bisschen absurd ist und von innen betrachtet auch ein bisschen absurd ist, dass man sagt, das ist ja ein Konzern und jetzt soll ich dir dafür bezahlen, dass du Daten aufbereitest und es ist mehr als der Aufwand, den du brauchst, sondern du willst dann auch noch, werde ein bisschen durcheinander, wenn ich das sage. Ich darf die Aufwände natürlich weiter in Rechnung stellen, weil das ist Aufwand. Und der ist da und der macht es dann auch wieder natürlich in der Praxis so schwer, trotzdem doch an die Daten ranzukommen. Gerade auch, wenn man eine sehr vielfältig gewachsene Landschaft hat, in der sich die Daten so aufhalten, wo die vielleicht gar nicht rauskommen, selbst wenn es neuere Systeme sind, weil natürlich Daten ist ja so ähnlich wie Dokumentation und das passiert in Projekten dann doch irgendwie oft noch knapp, auch heute noch. Der Aufwand ist da, ja. Lässt sich auch nicht leugnen. Und da ist auch noch viel, sind wir jetzt wieder bei dem, gucke ich nach vorne oder gucke ich nach hinten, da ist noch viel Weg vor uns, bis man dann sagen kann, okay, wenn ich jetzt ein Datenqualitätsthema habe oder auch ein Daten-Use-Case habe, bis ich die Daten nicht nur habe, sondern auch verstehe, da können wir noch viel, viel besser werden.
Ja, genau. Jetzt lass uns mal zu den Use-Cases kommen, weil das fand ich spannend. Du hast gesagt, es gab eine zweite Stufe, die dann Use-Cases quasi in den Mittelpunkt rückt. Hat man das in der ersten Stufe vergessen oder wie kam es jetzt dazu?
Ich glaube, das hat man natürlich nicht vergessen in der ersten Stufe. Das hat man auch in der ersten Stufe schon in dem Projekt auch viele Sachen gemacht. Die waren aber noch sehr auf so einem prototypischen, wir machen das dann mal vorübergehend Level. Was natürlich, wenn ich jetzt eine Zeitreise machen würde und ich würde mich da in so einen Meetingraum setzen und würde das sagen, dann würde ich da wahrscheinlich nicht ganz wieder rauskommen. Und ist aber hinterher weiß Mensch immer mehr. Und wahrscheinlich würden es auch manche von den Mitstreiterinnen aus der Zeit sagen, ja stimmt, wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber jetzt 5 Jahre weit später sind wir halt 5 Jahre klüger und haben auch 5 Jahre mehr Praxis, mit Daten umzugehen und die Daten eben nicht nur als Daten-Use-Cases zu machen. Und dann habe ich mal gezeigt, dass ich irgendwie so und so viel sparen kann, wenn ich die Weichen so und so viel anders instand halte. Aber es ist noch nicht in die Prozesse integriert. Also es ist gibt es, glaube ich, auch viel dieses, ich komme nicht über die POC-Phase hinaus, weil ich es eben nicht, ich muss es dann immer doch wieder von Hand tun und neu machen. Und da sind wir einfach viel, viel weiter, als wir das waren vor 5 Jahren, in dem, okay, ich muss einfach schon am Anfang auch mit dran denken, dass ich das nicht nur einmal machen möchte, sondern immer wieder, damit es mir wirklich immer wieder was bringt.
Wir sind ja gerade so ein bisschen bei den Zielen der Datenstrategie. Also das eine, glaube ich, haben wir gut verstanden und das klingt ja auch wirklich erstmal super, dass ihr das geschafft habt, top-down diese Direktive quasi zu bekommen, weil viele meiner Gesprächspartnerinnen und Partner hier sagen, mhm, das fehlt. Ja, also deshalb kommen wir auch nicht so richtig weiter. Insofern klingt das schon mal super. So, du hast gesagt, als zweites Datenqualität wäre ein wichtiges Ziel gewesen. Da können sich, glaube ich, alle hinter versammeln, weil das logischerweise für alle irgendwo ein Thema ist. Deshalb auch da die Nachfrage. Was habt ihr da konkret gemacht?
Global haben wir das erstmal so stehen lassen. Und das ist ja auch eigentlich total schwer, weil das ist, man sagt es immer gleich, dass Datenqualität sofort wichtig. Da gibt es jetzt wieder ein Projekt, wie man es tun muss, wo wir eben auch darauf achten, dass ja Datenqualität immer abhängig ist, wofür denn? Weil, also für mich reicht jetzt zu wissen, dass du in Würzburg bist, wenn das überhaupt stimmt. Und für dich reicht zu wissen, ich bin in Frankfurt und du brauchst keine Postleitzahl. Aber für manche andere Dinge brauche ich halt eine Postleitzahl und später brauche ich sogar auch eine Adresse und vielleicht sogar nicht nur die Straße, sondern eine Hausnummer. Und die muss dann richtig sein. Das heißt, die Datenqualität ist ja immer sehr davon abhängig, was ich möchte. Und deswegen haben wir das in der ersten Runde eigentlich eingefangen in A, Datenqualität sensibilisieren, relevant machen, gucken, dass es für die Cases passt. Und dann auch wieder gelassen für diese, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir haben auch so an den verschiedenen Stellen im Konzern auch schon Datenqualität, Daten, Data Governance, Datenkultur, Daten überhaupt, Initiativen schon viel, viel länger als, also 10, 15 Jahre sicher. Und lassen die an den Stellen, wo die Menschen einfach sehr, sehr nah dran da sind, wo die Daten entstehen. Und dann sagen, okay, muss ich die Daten so hinkriegen, dass die für die Prozesse, für die sie erfasst werden, gut sind. Das kann man relativ leicht dann implementieren, denkt man mit. Kann man auch relativ leicht dann Reportings aussetzen. Da findet man sogar auch relativ leicht so, okay, ich muss jetzt mal mindestens folgende Informationen haben, damit es vollständig ist und die muss dann zwischen den drei Systemen auch übereinstimmen. Und am Ende muss es irgendwie auch plausibel sein. Und da lasse ich sie dann, da mache ich dann die Fortschritte mit dem Messen für die Probleme und dann gucke ich für die Prozesse. Und dann gucke ich eben weiter. Und da sind wir jetzt dran, letztlich in der zweiten Stufe Datenqualität auch zu sagen, hier, wir machen da jetzt mal, gucken jetzt mal, was wir von diesen Graswurzelgeschichten von unten, wie man das nach ganz oben gut zusammensetzen kann, damit es das, was ist, eine Messung ist, eine Initiative ist, die auch wirklich voranbringt und nicht nur irgendwelche Leute begeistert, die sagen, yay, ich mache jetzt was mit Datenqualität.
Das ist ja eine Herausforderung, die zu finden, oder? Die sagen, yay.
Genau, das ist, die Leute, die sagen, yay, ich mache was mit Datenqualität, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer, nur das was eigentlich. Und das ist halt mehr als, yay, ich mache da was mit. Ich glaube, größere Organisationen neigen sehr leicht dazu, auch wenn man irgendwo mal Zahlen neu reporten kann, super, dann schiebe ich da noch eine Schicht ein und dann habe ich irgendwann so ein sehr langes Reporting, wo jede Zahl bei irgendjemandem so ein Yay auslöst, aber viele Zahlen halt auch vielleicht sogar nicht oder nicht bei so besonders vielen Leuten. Aber das ist ein anderes Thema, das auch gehört für mich auch mit zur Datenkultur, aber da wollten wir ja heute nicht so viel drüber reden mit dem, wie macht man das mit Reporting und nur weil ich Kennzahlen leicht machen kann, mache ich die dann auch. Da reden wir vielleicht nicht jetzt
drüber. Aber durchaus doch nochmal die Frage nach der Messung von Datenqualität, weil ich finde das immer so eine Gretchenfrage. Ist also das auch was ihr intensiv betreibt?
Auf dem Konzernlevel nicht, eben wegen der, was würde das überhaupt heißen auf Konzernlevel? Sternchen, da komme ich gleich noch zu, also nicht Datenqualität der Daten. In der operativen Ebene, in den Geschäftsfeldern, in den Serviceeinrichtungen sehr wohl. Und da haben wir auch, bevor wir global im Konzern über Datenstrategie, Datenkultur gesprochen haben, schon auch sehr gute Erfolge gemacht mit. Wir vereinbaren Regeln, wir einigen uns auf Regeln und wir einigen uns auf Zielwerte und dann definieren wir einen Pfad, wie zu diesen Zielen gekommen wird und dann müssen sich Leute darauf committen und das geht dann auch in Zielvereinbarungen rein und tada, da sind auf einmal Daten gefüllt. Und genau, und das Sternchen mit dem auf Konzernebene nicht, stimmt soweit nicht. Wir hatten noch gar nichts dazu gesagt, dass ja für dieses, ich weiß überhaupt, welche Daten wir wo haben, wir einen Data Catalog haben, den ich wirklich Knotenpunkt, essentiell, auf Englisch würde ich crucial sagen, finde. Und da messen wir sehr wohl, wo ist denn da was? Was haben wir denn da schon? Wie viele Quellen haben wir da schon angebunden? In so einem nicht, wir müssen jetzt 20 erreichen, sondern einfach gucken, dass wir jetzt mehr und mehr anbinden und da eben wir mehr und mehr Flügel an unsere Bibliothek haben.
Mhm. Seit wann macht ihr den Katalog?
Den ersten haben wir, das Datum jetzt genau, müsste ich jetzt nachgucken.
Ungefähr.
Das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Nein. Wir haben ja schon 2020 angefangen, daran zu denken. Ich glaube, der erste sogar 2020 schon live gegangen. Also den haben wir jetzt auch schon eine Weile und ich hatte mich dann ja selbst eine Weile nicht so doll mit Datenqualität und Data Governance und so weiter beschäftigt, sondern eher eben mit der Analytik dahinter. Und da war ich dann, als ich wieder zurückkam sozusagen zur Data Governance, so wow, da ist ja richtig viel drin, das ist ja total super.
Also würdest du sagen, euer Katalog funktioniert?
Ich, aus meiner Perspektive ja. Ich bin aber jetzt auch wieder ja so relativ weit weg von dem operativen, also ich bin als IT-Beraterin relativ weit weg von dem, ich muss irgendwie jetzt sofort Daten machen. Ich mache auch im Moment keine Analytics-Use-Cases oder Daten-Use-Cases, sondern eher Beratungsprojekte. Das heißt, dieses, jetzt steht da zwar drin, in folgender Quelle sind Informationen zu weichen, aber wo genau, in welchem Feld und was die dann heißt, das weiß ich dann davon immer noch nicht. Das merke ich im Moment nicht so doll und ich weiß, also das ist auch da, viel Luft nach oben. Aber so grundsätzlich, da ist wer, ich weiß, wo ich mich hinwenden kann. Ich muss nicht erstmal zufällig wen kennen, der wen kennt, die wen kennt, haben. Da bin ich, finde ich, sind wir auf einem sehr guten Weg mit dem Gerät.
Okay. Und das wäre jetzt auch so ein bisschen noch die Frage, wer ist jetzt wir? Du hast jetzt öfter von wir gesprochen und hast ja auch so ein bisschen schon die Zusammenarbeit gesprochen. Ja, irgendwo Qualität in Prozessen, Menschen, die operativ tätig sind, wo sogar dann Qualitätskennziffern in Zielvereinbarungen kommen, was ja so mal spannend ist und dann hoffentlich oder wahrscheinlich auch für eine bessere Umsetzung vielleicht sorgt. Andererseits hast du ja auch von der eher zentraleren Steuerung gesprochen. Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erläutern. Also wie ist das jetzt aufgebaut?
Du hast natürlich völlig recht. Wir alle gehören immer zu verschiedenen Wirs. Ich frage da auch manchmal gerne im Dialog nach, welches Wir meinst du jetzt? Ist das ein Wir, zu dem ich gehöre oder ist es eher so ein majestätisches Wir? In dieser Runde im Zweifelsfalle immer das DB-Wir. Es ist sehr unterschiedlich und dann eben es gibt zentral den Konzern, der eben den Data Catalog bereitstellt und sagt, hier so ist, hat das zu sein und der sagt, hier, wir haben eine Rahmenrichtlinie, so habt ihr eure Datenrollen zu nennen und es gibt einen Data Officer und einen Data Office und dann gibt es einen Data Council und so weiter, das ganze Organisatorische. Und es gibt eben auch da eine Arbeitsgruppe, die jetzt überlegt, wie man konzernweit Datenqualität aufziehen kann. Das ist quasi so, kommt so von oben und dann gibt es von unten in den Einheiten, also zum Beispiel bei einem Fernverkehr, bei einer Infrago-Fahrweg, bei einer Infrago-Station, Personenbahnhöfe, gibt es einfach auch Initiativen, da ist wirklich ein ganzes Stück dazwischen, die eben sehr nah an den Systemen dran sind, da noch Datenqualitätsreporting betreiben, was ursprünglich mal mit Datenabzügen natürlich aus den entsprechenden Systemen aufgebaut wurde vor 10 Jahren. Und da ist dann wirklich, da ist es dann möglich zu sagen, okay, ich brauche für dieses Objekt brauche ich folgende Stammdaten und die müssen schon mal überhaupt da sein. Also da muss was drin sein. Und dann muss ich die irgendwie zusammenbringen, weil ich eben zu dem einen Objekt aus verschiedenen Systemen Daten habe. Und die müssen dann auch noch stimmen. Also ich muss nicht nur in beiden Systemen Informationen haben, wie lange ist denn das gleich, sondern es muss auch noch gleich sein. Und das kann man dann wunderbar messen. Und da kann man dann auch sagen, okay, jetzt habe ich das und also, ne, dann kann ich sagen, was sind denn die 100%? Und dann kann ich das messen. Und das passiert dann aber das passiert nicht konzernweit. Und das geht auch nicht, das wird auch nicht bis hoch reported. Das ist dann auch einfach viel zu weit weg für das, also ne, das ist dann, wäre dann so eine leere Kennzahl, für die dann auch, da könnte dann in der Organisation natürlich auch sehr viel Aufwand zugetrieben werden, ist aber, da kommt nicht so viel Mehrwert herum. Und deswegen wird das auch nicht gemacht. Also das bleibt quasi in den einzelnen Einheiten.
Hier ist eine besondere Einladung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar führen wir den ersten Data Culture Summit durch am 28. Januar in Darmstadt bei Merck. Die wundervolle Stefanie Babka hostet das Event als Community-Event für alle, die Data Culture in Organisationen vorantreiben. Wir hören Best Practices, zum Beispiel von Merck, aber auch Roche und anderen, und können uns aber auch austauschen. Der Erfahrungsaustausch in Roundtables, in Workshops steht auch im Mittelpunkt des Programms. Ich freue mich, möglichst viele von euch dort zu sehen. Der Platz ist leider limitiert, deshalb meldet euch bald an und dann sehen wir uns da. Ich freue mich drauf. Lass uns mal zurückkommen auf die Ziele. Du hast ja, wir hatten jetzt besprochen, eben dieses ganze Thema Verfügbarkeit von Daten, Nutzbarkeit, Zugriff, Zugang, dann Datenqualität. Und dann sehr, sehr schöner Spruch, finde ich, mach aus Daten Taten. Finde ich super. Wird bestimmt einer meiner Lieblingszitate aus diesem Podcast. Und das erinnert mich sofort an diese alte Closed-Loop-Diskussion, die man hat, ja, wo man sagt, man macht ja aus Daten, erzeugt man durch Analytik gewisse Informationen oder auch Erkenntnisse und dann bricht es häufig ab. Ja, da gucken Leute auf dem Dashboard, sagen, ach, das ist ja interessant oder auch nicht. Und dann machen sie so weiter wie bisher oder gucken doch nicht mal drauf. Und jetzt Closed-Loop heißt ja, ja, aber da muss doch was passieren. Da muss irgendeine Aktion erfolgen, die dann irgendwelche Resultate erzeugt, in die man hoffentlich auch eben messen kann, was dann wiederum zu neuen Daten führt. Ist das die Idee dahinter gewesen?
Ich glaube, so viel Voraussicht würde sich vielleicht die eine oder der andere gerne mitbrüsten und das ist vielleicht dann doch ein bisschen überheblich, das zu sagen. Was aber auf jeden Fall ist, eben dieser Teil von, ich mache das nicht, also ich mache so ein Datenqualitätsreporting, wenn ich jetzt an das früher wirklich sehr mit der Hand am Arm gemachte Datenqualitätsreporting, das machen wir nicht, weil das so viel Spaß macht, Datenqualitätsreportings zu bauen. Schon, aber naja. Sondern damit die Menschen, die mit diesen Daten arbeiten, denken, ach, ich muss da nicht erst noch rumtelefonieren, das steht einfach gleich in dem Feld, in dem ich das brauche, die Länge. Und da ist der Closed Loop, den haben wir quasi nicht am Ende gesehen, damals nicht. Das ist, kommt jetzt mehr, da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen. Am Anfang mit diesem haben wir eher quasi bei dem Aufsetzen, wo brauche ich denn die Daten überhaupt? Eben da wirklich sehr, sehr nah mit den Menschen, die sie erzeugen, die sie auch bearbeiten können, die sie verändern können und die sie damit auch dann auch benutzen, gearbeitet. Und da zum einen haben wir mit den Menschen, die sie erzeugen, gearbeitet und zum anderen haben wir die auch zusammengebracht mit den Daten, die sie benutzen. Denn das ist ja so ein bisschen dieses Silo-Denken, von dem wir heute noch sprechen. In Daten, das liegt ja nicht daran, dass oben die Systeme nicht korrespondieren, sondern dass auch oft unten der Mensch, also es ist einfach durchaus noch an manchen, jetzt heute nicht mehr, aber vor 10 Jahren eben schon, dieses, das ist die Person, die mir schräg gegenüber sitzt, die macht das und die benutzt das. Jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber dieses, du bist das, der die benutzt. Und schon ist es irgendwie leichter zu verstehen, okay, ich mache das nicht, weil mir das halt jemand gesagt hat, sondern weil ich verstehe, wozu das passiert.
Ja, finde ich auch immer total wichtig, ja. Wenn es um Datenqualität geht, dieses Verständnis überhaupt erstmal zu schaffen, ist immer der erste Schritt. Ja, und wie viel der bringt, da gibt es jetzt unterschiedliche Berichte zu. Aber ich glaube schon, dass es total sinnvoll ist. Und vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Mach aus Daten Taten. Was für Taten habt ihr da noch dran? Oder wie wurde das abgeleitet, dieses Motto? Sagen wir es mal so.
Das ist so ein bisschen die Zeit, in der ich eben eher die Insights generiert habe aus Analytik und dann eher in der Schleife von, dann hatten wir eine tolle Erkenntnis, die manchmal auch bloß war. In den Daten sieht man übrigens nichts. Die dann halt mehr oder weniger gern gesehen wurde. Es ist, glaube ich, eher diese Erkenntnis von ich habe immer wieder einen Datencase gemacht, und der ist immer wieder eben irgendwo ein Prozessabriss gewesen. Da war dann immer irgendwie die Schleife nicht zu Ende. Weshalb dieses, wir wissen jetzt, wir müssen die Daten einfach dahin zurückbringen, wo wir sie herhaben. Weil letztlich wahrscheinlich die Leute, die die Daten erzeugen, am Ende auch diese zusätzliche, wie auch immer erzeugte Information auch noch brauchen. Und deswegen sollten wir uns auch am Anfang schon Gedanken dazu machen, wie wir die am Ende da wieder hinkriegen.
Mhm. Also ansetzen an der Quelle.
Genau.
Quasi, an der Entstehung. Ja. Sehr gut. Du sagtest gerade, du hast noch ein paar mehr Informationen für uns, was sozusagen dann Richtung Closed Loop noch passiert ist.
Also das, was ich gerade schon gesagt habe, der Teil von, ich muss, wenn ich diese Erkenntnis habe, dann ist das super schön. Und die ist halt meistens dann irgendwie entstanden bei irgendwelchen Data Scientists, die mit irgendwelchen Analysts und mit irgendwelchen Fachleuten gekaspert haben und Daten verstanden haben. Und da wird ja dann oft vergessen, dass das auch wieder zurück muss in den Geschäftsprozess. Denn wir machen ja Daten, also ich mache Daten schon auch, weil Daten so viel Spaß machen, aber wir als Unternehmen machen Daten natürlich nicht, weil Daten so viel Spaß machen, sondern weil wir damit insgesamt ein effizienteres Geschäft machen wollen. Und dafür muss es eben natürlich wieder in das Geschäft zurück, weil ich nur da, also ich kann die Entscheidungen, ich muss da ja auch Entscheidungen von ableiten, ich muss ja mein Verhalten ändern können. Und da sind wir eben mehr auch hingegangen zu sagen, ich muss die früh natürlich in dem Daten-Use-Case, muss ich die mit an Bord nehmen und ich muss sie am Ende aber auch wissen, wo sind die denn, wo leben die denn, damit ich ihnen die Informationen dann auch da wieder zurückgebe, wo sie damit was anfangen können. Und das kann dann halt an verschiedenen Sachen sein. Es kann so was sein wie, du, deine Prognose ist toll und dass die auch super toll genau ist, wunderschön, aber ich krieg die zum falschen Zeitpunkt. Ja, abgerissen, funktioniert nicht. Und da gibt's, ne, da kann wahrscheinlich jede Person, mit der du sprichst, auch noch 15 Anekdoten zu erzählen von diesen, ach ja, das wäre schön gewesen. Moment. Ja,
absolut. Jetzt haben wir quasi über so drei so Ziele gesprochen. Verfügbarkeit, Datenqualität und das dritte war eben letztendlich dieses, ja, Link zum Geschäftsprozess, nenne ich es jetzt vielleicht mal. Was gab es noch für wichtige Themen oder gibt es noch was, was da so mal sehr stark vorangetrieben wurde? Vielleicht mit Bezug zum Thema Datenkultur. Habt ihr da auch was gemacht?
Aha, ja, natürlich. Ich habe das, war mir völlig so, ne? Sorry, I blacked out. Nein, habe ich zum Glück nicht. Danke für die Nachfrage. Wir haben eine einfach auch schon sehr, sehr früh, auch wirklich schon in dem ersten, in der ersten Welle von der Dat, von der konzernweiten Datenstrategie, haben wir eine riesen Community-Arbeit gemacht. Wir haben sehr, sehr schnell eine Daten-Community gegründet. Die hat jetzt heute ungefähr 5.500 Personen, die da mit dabei sind. Ist jetzt nicht super viel, wenn man sagt, die haben ungefähr 200 im Konzern. Und dann ist es aber doch, es ist einfach schon eine wirklich relevante Größe Menschen, also eine Menge Menschen, die da in jetzt, ne, die Zahl, die ich gerade gesagt habe, ist aus dem Teams-Kanal. Also wer da noch so mit von profitiert und weiß, das sind sicherlich noch mehr. Das haben wir auf jeden Fall sehr, sehr früh schon aufgezogen. Also haben wir, das ist ein, wir brauchen Veränderungsbegleitung dazu und wir brauchen Change-Initiativen, wir brauchen die Menschen, wir wollen die Menschen erreichen, wir wollen die Menschen begeistern. Und zwar nicht nur die, die sowieso schon wissen, dass Daten cool sind, sondern eben auch darüber hinaus. Und da haben wir einfach wirklich sehr früh diesen Teil aufgebaut. Wir hatten auch eine Zeit lang neben dem, wir haben irgendwie Data und wir haben irgendwie AI und dann haben wir eben auch noch das House of 3C, also Communication, Change und ein drittes C, weiß ich gerade nicht. Aber das ist einfach dieses, das ganze konzernweit, was ich vorhin erzählt habe, dass das auch begleitet wird von Menschen, die dafür, deren Hauptaufgabe das ist, die Begeisterung dafür zu teilen. Und die zum Beispiel haben große, also wirklich sehr große Veranstaltungen gemacht, Data Community Meetups. Wir hatten welche noch vor der Pandemie. Während der Pandemie haben wir dann ein oder zwei virtuell gemacht. Auch wirklich große Veranstaltungen mit ganz vielen verschiedenen Breakout-Sessions und Vorträgen und Keynote und hast du nicht gesehen. Und letztes Jahr hatten wir auch noch wieder ein großes Präsenz-Meetup mit irgendwie 100, 200 Leuten vor Ort und ich weiß nicht genau, wie vielen noch virtuell dabei. Und dieses Jahr ist es jetzt abgespeckt aus Dingen, die ich auch hier nicht sage. Aber prinzipiell gibt es eben diese Daten-Community auch, die einfach bespielt wird, gefördert wird, dieses Redet drüber, tauscht euch aus, egal ob ihr Leute seid, die eigentlich mehr noch eine Signalweste über dem Stuhl haben oder ob ihr Leute seid, die in einem Elfenbeinturm Daten auswerten, um irgendwelche letzten Prozessschrittchen zu verbessern. Also da dieser Menschen nimmt, begeistert die Menschen, weil die sind es am Ende, die es machen.
Absolut. Ich meine, das ist der Kern der Datenkultur irgendwo, das hinzukriegen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Einfach Erfahrungen von euch. Also Meetup, so wie du es berichtet hast, klingt das so, als würde das super funktionieren. Also quasi die Organisation von Treffen zum Erfahrungsaustausch. Teams-Kanal habe ich gehört. Was macht ihr noch, um diese Community weiterzubringen, voranzutreiben?
Wir haben jetzt auch relativ neu geschaffen, auch aus dem Konzern-Data-Bereich heraus, haben wir einen sogenannten Daten- und KI-Navigator, der halt nach und nach bestückt wird, wo es verschiedene Kapitel gibt, über den wir jetzt auch unsere ganze Gen-AI-Diskussion laufen lassen und da veröffentlichen, was es halt dazu gibt, dass man sich einfach zurechtfindet, eben weil es im Konzern wahnsinnig viel gibt. Auch weil die Geschäftsfelder selbst, die haben sehr, sehr hohe Freiheitsgrade, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen zu KI im Fernverkehr und bei die Datenplattform bei der InfraGo und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Und eben die Systel, die hier so eine Doppelrolle als einerseits ein Geschäftsfeld und andererseits die digitale Wegbereiterin hat. Da gibt es einfach ganz, da ist quasi die Adresse, wo man hingehen kann und sagen kann, ah, was will ich denn, wenn man es einfach erstmal nachlesen will und da dann auch sofort die Leute findet, die Mensch dann anfragen kann, wo dann wieder irgendwelche verschiedenen Formate in den verschiedenen Geschäftsfeldern oder auch geschäftsfeldübergreifend es gibt, um sich dazu auszutauschen. Und das ist sowohl auf einer Data- und Governance-Ebene, also da gibt es natürlich das Council, das konzernweite Council und dann entsprechend in den Gesellschaften auch Möglichkeiten auszutauschen, aber eben auch dann an dem Ende von, ich will ja mit den Daten was machen, wo es auch schon ewig lang, also irgendwie seit 2016 ungefähr, ein Analytics Roundtable gibt, wo wir einfach einmal im Quartal uns austauschen zu, was habe ich denn Cooles mit Daten gebaut? Was habe ich denn gelernt aus den verschiedenen Geschäftsfeldern? Wo es einfach sehr viele verschiedene Formate gibt. Ach so, genau. Und dann habe ich natürlich vergessen, dass wir, also wir haben die Daten, die Community, wir haben Community Meetups gehabt, wir haben Sprechstunden gehabt, wir haben Councils, wir haben den Analytics Roundtable und wir haben auch, ich weiß jetzt glaube ich, im zweiten oder sogar schon im dritten Jahr eine Data Class, wo wir einfach wirklich sehr konzentriert, sehr koordiniert Menschen, auch durchaus ausgewählt Menschen zu Daten befähigen. Also natürlich nicht zu Daten, das können wir alle, können Daten eingeben und so weiter, aber eben dieses Übergreifende, ich will eben mache aus Daten Taten, dafür muss ich ja mehr als nur irgendwie ein Formular ausfüllen oder das Formular dann, das ausgefüllte Formular wieder raussuchen. Also da gibt es eben auch dieses diese ganzen Data Officer, Data Owner, Data Stewards, ergänzende Personen, einfach Menschen, die sich mit Daten beschäftigen wollen, den wollen wir ein bestimmtes Weiterbildungsformat angedeihen lassen. Da haben wir eben diese Data Class geschaffen, die zum einen natürlich eine super Vernetzung ist über die Geschäftsfelder, dass ich dann, wenn ich bei der System mich mit Daten beschäftige und ich bin da drin, dann kenne ich auf einmal die Leute, die das überall machen und ich weiß, kann nicht nur im Datenkatalog nachschlagen, wie sie heißen, sondern ich habe mit ihnen schon zusammen was gelernt. Das verbindet ja auf eine super Weise. Als auch Leute, die einfach sagen, ich will eigentlich gerne mal mich mit Daten weiterentwickeln und die dann diese Formate annehmen können.
Ja, total spannend.
Ja, und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere kleine Formate. Wenn ich jetzt anfange, weiter zu denken, könnte ich, glaube ich, auch noch eine Stunde davon erzählen, was wir noch so an, weil wir natürlich auch in dem Weg, den wir haben seit 2000, wie auch immer, schon eine ganze Weile her, immer mal wieder dann auch, dann hatten wir mal eine Weile für ein Format und dann hatten wir das auch wieder nicht. Also wir hatten auch bis vor einem Jahr oder zwei hatten wir, na, wahrscheinlich nur eins, hatten wir eine Data-Sprechstunde, eine Data-Governance-Sprechstunde, die einmal monatlich war, wo einer von den Juristen, die im Konzern in der Data, im Data beschäftigt sind, einfach gesagt hat, alles Mögliche zu Daten, Konzern kann man da sich drüber austauschen. Sei es, wie will ich denn jetzt diese Rahmenrichtlinie bei mir in der Einheit untersetzen? Wie nenne ich jetzt welchen Data Owner? Darf ich meinen Data Officer, Chief Data Officer nennen? Nein, darfst du nicht. Weil wir uns im Konzern geeinigt haben, dass die alle Data Officer sind. Das gab es eine Zeit und dann war so, okay, jetzt sind wir da quasi rausgewachsen und jetzt gibt es halt was anderes und dann wird es auch wieder was anderes geben, eben weil es ja immer ein Werden ist.
Jetzt zum Abschluss, jetzt haben wir ja viel gehört, wie ihr jetzt angegangen seid, was funktioniert hat und das war, glaube ich, schon sehr, sehr interessant und lehrreich. Man kann aber auch immer viel davon lernen, was nicht funktioniert hat. Und wenn du da vielleicht noch ein paar Sachen mit uns teilen könntest, wo habt ihr quasi Dinge mal probiert, die einfach nicht so gut funktioniert haben, was dann andere vielleicht vermeiden sollten?
Okay, was hat nicht so funktioniert? Es scheint einem dann immer, wenn man dann quasi sich den Kopf gestoßen hat, denkt man, es ist ja so banal, dass ich mir dann den Kopf habe gestoßen müssen, weil ich dann daraus gelernt habe, aber das ist trotzdem was, das ich sagen kann. Sprich mit den Leuten, pack es nicht über den Zaun. Also es ist wirklich letztlich das, es hilft, ne, das ist das Gute, macht das, es hat funktioniert, hat an anderer Stelle, auch wenn wir es halt weggelassen haben, nicht funktioniert. Also wenn ich dann quasi, wenn man einen Daten-Use-Case macht und denkt, ich verstehe ja die Daten gut genug und dann schneide ich da mal Sachen zusammen und dann funktioniert es halt nicht und dann hat man erstmal wirklich, vor allem wenn man das am Anfang zu viel macht, es ist richtig doof, weil dann die Experten halt sagen, ja, die hat halt eh keine Ahnung. Die sagt mir immer, ich soll in den Siemens-Stellwerk Thales-Teile einbauen. Werde ich niemals gut tun können, selbst wenn ich wollte, weil sie halt am Anfang nicht gefragt hat. Also ein bisschen das Rede mit den Menschen und weiß, sei dir das, was haben die denn für einen Background? Und dann auch bisher, also so, da gibt es ganz viele Anekdoten auch wieder von diesem. Mir war das gar nicht so klar, dass man das nicht wissen kann. Oder, okay, ich wusste das nicht und das war meinem Gegenüber nicht klar, dass ich das nicht wissen kann. Und die Zahlen sind doch ganz toll. Ja, sind sie auch, aber die funktionieren halt nicht. Und da, also das ist letztlich wirklich so ein, wenn ich das nicht tue und mir nicht klar mache, was ist denn, kann mein Gegenüber das überhaupt verstehen, was ich gerade sage, dann geht es halt leicht schief. Und wenn ich es tue, kann es immer noch schief gehen natürlich, aber es ist halt deutlich geringer.
Sehr schön. Also nochmal ein Highlight auf dem Wert der Kommunikation bei der ganzen, auch da, wo man es vielleicht gar nicht so stark erwartet.
Genau.
Super. Laura, wir sind am Ende unserer Zeit. Vielleicht abschließend nochmal vielleicht so ein bisschen Empfehlungen von dir. Wir haben schon sehr, sehr viel bekommen, denke ich mal. Aber vielleicht hast du ja nochmal so ein bisschen das Summary. Was sind aus deiner Sicht so die wesentlichen Empfehlungen für alle, die mit dem Thema Daten in ihrer Organisation weiterkommen wollen?
Geduld ist, glaube ich, total wichtig, was lustig ist, wenn ich das sage. Und genau diese Vielfalt aushalten. Also ein bisschen denke ich gerade vor allem in die Richtung, wir sind im Konzern, wir haben das, machen nicht eine Sache und dann ist die fertig und dann ist das so. Dafür sind wir viel zu groß. Und selbst aber, wenn wir kleiner wären, immer noch die Geduld oder die Nachsicht vielleicht zu haben, zu sagen, ich bin jetzt mal davon überzeugt, dass die Menschen schon das Beste wollen. Und dann gucke ich erstmal, was passiert und nicht gleich sagen, hier, so und so und so muss das sein. Und dann ein bisschen auch diese Vielfalt irgendwie einbauen können. Dieses, ne, ich kann einerseits, kann ich so eine Datenqualitätsoffensive machen und da wertet halt jemand was mit Excel aus einer SQL-Datenbank aus und die jetzt eigentlich, war eigentlich ein ganz anderes System und dann hat es halt irgendwie einigermaßen funktioniert und ich halte aus, dass schon 80% mehr sind als null und dass vielleicht die 20 auch okay sind. Und da so ein bisschen diesen Mittelweg finden zwischen, wo ist es denn okay, dass Leute ihr eigenes Ding machen, weil ich ja eigentlich mit Data Governance genau das Gegenteil erreichen will. Und wo geht es halt dann nicht? Wo müssen wir dann eben aushalten, dass wir alle langsamer sind, wenn wir es zusammen machen?
Das, finde ich, ist nochmal ein schöner Aspekt bei der ganzen Geschichte. Laura, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir hier so deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Weg mit Daten und Analytik bei der Bahn und kann nur sagen, bis bald.
Vielen Dank und auf Wiederhören.
Ciao.